Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Ein 43-Jähriger wurde auf dem Dechant Löbbeplatz mit dem Messer bedroht. Eine männliche Person trat von hinten an ihn heran, hielt ihm das Messer an den Hals und forderte die Herausgabe von Geld.
In der Von-Werth-Straße wurde ein Mann erschossen, ein weiterer durch einen Kopfschuss lebensgefährlich verletzt.
Ein Kradfahrer prallte gegen einen stehenden LKW. Gesamtsachschaden 16.000 deutsche Mark. Der 36-jährige Motorradfahrer wurde einem Krankenhaus zugeführt.
Drei Männer wurden im Bereich Eigelstein-Weidengasse vorläufig festgenommen. Bei einem von ihnen fanden sich 20 Gramm Heroin sowie eine scharfe 9mm Pistole mit 15 Schuss Munition.
Polizeialltag in Köln. Notizen aus dem Tagesbericht. Die Nachtseiten der Stadt, gebannt in die nüchterne Prosa der Behördensprache. Mit den Nachtseiten haben Kölns Polizisten übermäßig viel zu tun. Harter Schichtdienst, viele Überstunden, ein Einsatz jagt den anderen. Der wichtige Kontakt mit den normalen Bürgern ist rar. Abgrenzung auf beiden Seiten war jahrelang vorherrschend. Doch nun gibt es ihn wieder, den Schutzmann an der Ecke, der Kontakt zu seinem Viertel hält, zu Fuß und beinahe ohne die ganz normale, zermürbende Kriminalitätsroutine.
Auf dem Asphalt des Eigelsteinviertels ist er zu Hause. Etliche Kilometer hat er hier in seinem Leben schon runtergerissen. Willi Schwartmanns, 40 Jahre, 23 Jahre Polizist, davon 20 Jahre am Eigelstein. Er identifiziert sich mit diesem Gebiet und seinen Bewohnern, kennt sich aus hier und das nicht allein mit dem Auto. Wenn er durch sein Revier flaniert, dann wird er von allen Seiten begrüßt. Leichte Damen und schwere Jungs inklusive.
Ach, die Familie Petermann. Moin zusammen. Und, habt ihr was offen? Gott sei Dank. Das ist eine Familie, die gehört zu unserer Stammkundschaft. Da können sie mehr oder weniger das Strafgesetzbuch in alle Richtungen kreuz und quer rauf und runter nehmen. Die sind für alles gut. Alles eine Frage der Erziehung. Moin Franz. Bin zufrieden. Die machen immer Wigger. Die können gar nicht anders.
Willi Schwartmanns ist ein Polizist wie aus dem Bilderbuch. Gemütlicher Gesichtsausdruck, stattlicher schwarzer Schnäuzer, tolerante Grundhaltung und konsequentes Auftreten. Er kauft am Eigelstein ein und manchmal geht er hier beim Türken essen. Seine ganz private Art der vertrauensbildenden Maßnahme.
Alleine durch den Abbau von den Berührungsängsten, die nun mal das Negativbild der Polizei in den letzten Jahren geprägt haben, ist es wichtig, dass die Leute den hemdsärmeligen Schutzmann auf der Straße sehen, kennen und ansprechen können und dadurch die Hemmschwelle abbauen oder die Hemmschwelle abgebaut wird. Es gibt da ein sogenanntes Schlagwort in unserer, sage ich mal, Dienstanweisung. Das Ganze nennt sich eine sogenannte anlassunabhängige Kommunikation.
Vom Schutzmann an der Ecke erhofft sich die Polizei mehr Verständnis für die Polizeiarbeit, eine wirksamere Verbrechensvorbeugung und ein höheres Sicherheitsgefühl bei den Bürgern. Denn obwohl die Kriminalität am Eigelstein leicht abgenommen hat, es gibt sie noch genügend.
Es handelt sich hier um Straßenprostitution, es handelt sich um Zech-Anschlussdelikte, es handelt sich nach wie vor auch in gewissen Bereichen auch noch um Körperverletzungsdelikte, wie sie halt eben in der bindungslosen Szene immer wieder vorkommen, wenn der Alkoholpegel doch ein Maß erreicht hat, dass die Leute ihr Verhalten nicht mehr steuern können.
Wie in vielen alten Stadtteilen Kölns gilt auch am Eigelstein das Nebeneinander der verschiedenen Schichten und Lebensvorstellungen. Rund 65% der Bürger am Eigelstein sind Ausländer, meistens Türken, denen Gemüsegeschäfte, Restaurants oder Imbissstuben gehören. Hier sind aber auch die Studenten der Musikhochschule zu finden.
Wissen Sie, bevor ich Bezirksbeamter geworden bin vor 3 Jahren, habe ich über Jahre hinaus die Bindungslosenszene betreut. Und wenn Sie sich also über Jahre hinaus nur mit Pennern beschäftigen, dann ist es irgendwann mal soweit, dann sprechen Sie wie Sie,
Sie verhalten sich wie sie. Und meine Frau sagte irgendwann mal zu mir, du redest mit Benner, du stinkst mit Benner. Wenn du dich nicht mal langsam nach einer anderen Beschäftigung umguckst, dann bin ich durch die Fenster.
Seine neue Aufgabe macht ihm Spaß, denn er kommt auch mit normalen Menschen zusammen und die Dienstzeiten sind angenehmer. Keine Wach- und Wechselschichten mehr, keine Hetze von einem Fall zum nächsten. Aber flexibel muss er nach wie vor sein.
Die Polizei ist für vieles zuständig, nicht nur für Gewalt- und Diebstahldelikte. Manchmal steht sie auch den Einsamen bei, wie sie die Anonymität der Großstadt hervorbringt. Ein Klischee, das immer wieder bestätigt wird. Jene verwirrte alte Dame, die ständig mit Tausenden von Mark in ihrer Handtasche durchs Viertel läuft. Der Spiegelsäufer, der grüne Männchen sieht und die Polizei ruft. Der alte Mann, den unerklärliche Schuldgefühle auffressen, und lebensmüde, die auf sich aufmerksam machen wollen. Der ganz normale Wahnsinn eben.
Sie hörten Deutsche im Alltag, Alltagsdeutsch. Autorin Sigrun Strunzig, Redaktion Joe Motis, Sprecher waren Reinhard Pede und Bettina Schulmann.
Unser Radiothema jetzt um 15.30 Uhr um halb vier, das Geschäft mit den Entrechteten, 10 Jahre Betreuungsgesetz. Hat es sich bewährt? Eine Sendung von Veronika Neukuh.
Diese Betreuer haben viel zu viel Vollmacht und Macht. Und wenn da Familie da ist, so wie wir dürfen gar nichts mehr sagen. Ja, sie sagte auch, wir müssten sie fragen, wenn wir die Mutter besuchen möchten. Sie kann Nein sagen. Die Betreuerin kann Nein sagen, habe ich den Anwalt gefragt. Ich sage, kann die das denn machen, uns das verweigern? Sagt er, ja, das könnte sie, also rechtlich gesehen. Sie könnte sagen, das riecht die Mutter zu sehr auf. Wir dürfen sie nicht mehr besuchen. Dass es sowas in einem Rechtsstaat gibt, also kapiere ich nicht, wirklich. Das ist doch unglaublich, sowas.
Deutschland im Jahr 2002. Brigitte K. aus Düsseldorf und ihre in London lebende Schwester verstehen die Welt nicht mehr. Ahnungslos hatten die beiden Frauen zugestimmt, als vor 2 Jahren nach dem Tod des Vaters für die leicht altersverwirrte Mutter eine Betreuung eingerichtet werden sollte. Sie selbst konnten sich nicht wirklich kümmern um die in Süddeutschland alleine lebende alte Dame. Da kam es nur gelegen, dass sich jemand sozusagen vom Berufswegen der Mutter annehmen wollte. Als Dienstleistung hatten die beiden Töchter das Betreuungsangebot verstanden und gerne eingewilligt. Doch dann kam alles ganz anders. Noch am selben Tag, die Tochter aus London war gerade zu Besuch bei ihrer Mutter, stand ein wildfremder Mann vor der Tür des elterlichen Hauses. Er sagte, er sei Anwalt und im Übrigen ab sofort der Betreuer der Mutter.
Der kam ins Haus unangemeldet und wollte Inventur machen und sagte, ja, auch wenn Geld da ist, also er wollte das in Aktien anlegen oder was für andere Sachen noch. Und sagt er, ist denn da kein Testament? Ja, wenn da ein Testament ist, dann muss das ja da sein. Und hat ihre Schwester das genommen, dann werden wir sie verklagen.
Eine von zahllosen Geschichten in Deutschland. So oder so ähnlich hören sie sich alle an. Frau X oder Herr Y ist in die Jahre gekommen, versorgt sich aber noch selbst und möchte auch in seinen eigenen 4 Wänden bleiben, solange es geht. Eines Tages stellen Nachbarn, der Hausarzt oder die eigenen Kinder fest, dass Oma oder Opa geistig nachgelassen hat und dass es vielleicht besser sei, dem alten Menschen eine Betreuung angedeihen zu lassen. Ein Anruf bei der Stadtverwaltung, beim Sozialamt oder beim Amtsgericht setzt die Betreuungsmaschinerie in Gang. Der Hausarzt schreibt ein Gutachten und dieses ist entscheidend dafür, wie sich die spätere Betreuung gestaltet, das heißt, für welche Aufgabengebiete eine Betreuung eingerichtet wird. Das Gesetz teilt sie auf in Vermögensvorsorge, falls nur das Vermögen verwaltet werden muss, Gesundheitsfürsorge, falls jemand etwa ins Krankenhaus eingeliefert werden oder gar operiert werden soll, und Aufenthaltsbestimmung, falls eine Übersiedlung ins Heim notwendig ist. So steht es im Gesetz. Die Praxis allerdings sieht anders aus, wie Fred Erkens von der Bonner Initiative Handeln statt Misshandeln gegen Gewalt im Alter am Nottelefon tagtäglich vielfach zu hören bekommt.
Das wird selten gemacht, dass die Betreuung aufgesplittet wird, sondern die Ärzte gehen dann häufig in und schreiben alle Aufgabenbereiche oder formulieren das Gutachten so, dass dem Richter dann nichts anderes mehr übrig bleibt, als alle Aufgabenbereiche einzurichten im Rahmen der Betreuung. Das hat einfach zur Folge, dass der Betreute keinen Spielraum mehr hat. Sie werden kaum einen Richter finden, der letztendlich gegen das ärztliche Gutachten entscheidet.
Allerdings bekommt gerade die Ärzteschaft schlechte Noten, die Hausärzte etwa, mit dem größten Anteil alter Menschen in ihren Praxen. Häufig werden Senioren nicht darüber aufgeklärt, welche Hilfsdienste sie beanspruchen können, um ihre Heimeinweisung noch hinauszuzögern. An altersdementen Patienten werden gerne Medikamente ausprobiert. Überweisungen an psychiatrische Fachärzte sind äußerst selten, wie die Sozialarbeiterin Marita Halfen bestätigt. Der Vormundschaftsrichter hat die Pflicht, durch ein Gespräch mit dem Betroffenen zu prüfen, ob und welche Art der Betreuung erforderlich ist. Seit dem 1. Januar 1992 ist das so. Damals trat bundesweit das Gesetz zur Betreuung Volljähriger, kurz Betreuungsgesetz, in Kraft. Rolf Köpikus, Oberhausener Vormundschaftsrichter im Ruhestand, kritisiert, dass die Richter in den allermeisten Fällen ihrer Pflicht nicht wirklich nachkämen, sondern haus- oder fachärztliche Gutachten ungeprüft übernehmen. Er macht seinen Richterkollegen den Vorwurf, zu schnell und zu leichtfertig über den Kopf der Betroffenen hinweg Betreuungen einzurichten.
Die Vormundschaftsgerichte prüfen nicht wirklich die Erforderlichkeit der Betreuung. Sie schließen sich dem Gutachten an, und zwar, weil es einfacher ist, die Arbeit erleichtert, wenn Sie einen Betreuer bestellen, weil dann das Umfeld zufrieden ist. Wenn Sie also bei der Person, die Probleme hat mit dem Pflegebedarf, mit ihren Defiziten zu Hause, wenn Sie da keinen Betreuer bestellen, dann meldet sich unentwegt das Umfeld telefonisch oder schriftlich, und Sie müssen erneut aktiv werden, erneut sagen, wir brauchen keinen Betreuer, wir müssen abwarten und so weiter. Haben Sie aber, wie gesagt, den Betreuer einmal bestellt, kehrt Frieden ein und Sie sehen diese Akte vor Ablauf von 5 Jahren wahrscheinlich nicht mehr wieder.
Im geschilderten Fall war das familiäre Umfeld, also Brigitte K. und ihre Schwester, alles andere als zufrieden. Und auch die betagte Mutter war durchaus noch in der Lage, den nicht besonders behutsam auftretenden, betreuenden Anwalt abzulehnen und zu verlangen, eine Betreuerin zu bekommen. Nach wiederholten Protestbriefen der Angehörigen bestimmte das Vormundschaftsgericht am Wohnort der Mutter schließlich eine Rechtsanwältin. Doch die Hoffnung der Töchter auf gute Zusammenarbeit mit der Anwältin entpuppte sich schnell als Illusion.
Sie tut ja nichts. Das Einzige, was sie von alleine getan hat, ist, meine Mutter aus dem Haus zu schaffen. Erst mal eine Woche ins Krankenhaus und dann ins Heim. Und sofort den nächsten Tag, als die Mutter im Heim war, wollte sie das Haus verkaufen. Das ist unser Familienhaus, eine fremde Frau. Wie kann die über unser Familienhaus bestimmen? Also das verstehe ich nicht. Sie sagte auch, wenn wir nicht einverstanden sind mit dem Verkauf, dann lässt es zwangsversteigern. Ich habe mich erkundigt, das könnte sie sogar. So sind die Gesetze in Deutschland, das könnte sie sogar.
Die Betreuerin habe nur gemacht, wozu sie vom Gesetz befugt sei, bestätigt Rolf Köpikus die Rechtslage. Ein großes Problem sei allerdings die Unaufgeklärtheit der Bevölkerung. Dankbar würden Betreuungen normalerweise als staatliches Hilfsangebot verstanden und gerne angenommen. Was mit rechtlicher Betreuung wirklich gemeint ist, wisse kaum jemand. Betreuung bedeutet keineswegs, worauf der Begriff schließen lasse, Fürsorge, Dienstleistung oder gar Zuwendung. Köpikus räumt mit diesem weit verbreiteten Missverständnis auf.
Der Betreuer ist der Vertreter des Betroffenen und entscheidet anstelle des Betroffenen. Aber richtig ist, dass dann nur 2 Personen das Sagen haben. Das ist die Betreute und der Betreuer. Die Angehörigen sind keine Vertreter der Mutter, sie haben also keinerlei Rechte. Sie können sich aber an das Vormundschaftsgericht wenden, denn das Vormundschaftsgericht hat die Aufsicht und Kontrolle über den Betreuer. Es wird ja immer behauptet, Betreuer ist gut. An dem Fall sehen Sie ja, woran ist hier was gut?
Der Münchner Rechtsanwalt Alexander Frey, der sich seit mehr als 20 Jahren gegen Missstände in Heimen und für die Rechte von Behinderten und dementen Senioren einsetzt, hat selbst mitgewirkt bei der Entstehung des Betreuungsgesetzes von 1992. Ein neues Gesetz sei seinerzeit mehr als überfällig gewesen, erklärt er. Willkür- und Bereicherungstendenzen der mit Vormundschaften und Pflegschaften beauftragten Anwälte hätten dringend gestoppt werden müssen.
Es war deshalb nötig, weil wir festgestellt haben, zum Beispiel im Münchner Raum, dass Anwälte oft weit über 100 Betreuungen, damals noch Vormundschaften und Pflegschaften, geführt haben. Es gab welche, die bis zu 500 Betreuungen geführt haben. Und wir haben halt festgestellt, dass natürlich hier keine Zeit mehr war zur menschlichen Betreuung, sondern es war eine reine Verwaltung der Vermögen. Und wir haben auch festgestellt, dass natürlich sehr oft auch ganz schön abgezockt worden ist von diesen Anwälten. Da wurden dann Rechtsstreitigkeiten produziert, nur um Geld zu verdienen. Es ging damals nicht, dass man stundenweise abrechnen konnte, sondern immer nach Prozenten, nach dem Vermögen. Das wurde also berechnet und danach konnte man zwischen 1 und ca. 5% dann jedes Jahr abrechnen. Und so sind dann die Vermögen schon langsam oft verschwunden.
Seit 10 Jahren können Anwälte nach der Anwaltgebührenordnung nur noch abrechnen, wenn sie auch juristisch tätig geworden sind. Dass sich Anwälte häufig allerdings erst dann um ihre Betreuten kümmern, wenn sie nach ihrer Gebührenordnung abrechnen können, ärgert Sozialarbeiter und Sozialpädagogen. Deren Verdienstmöglichkeiten nämlich bleiben auf den Stundensatz von 31 Euro begrenzt, egal ob sie Verträge unterschreiben oder nicht. Der Sozialwissenschaftler Fred Erkens ist selbst Betreuer und kennt die Spielchen im Kollegenkreis nur zu gut.
Ich unterschreibe als Sozialarbeiter in meiner Funktion als Betreuer den Heimvertrag. Das dauert, den lese ich mir durch, unterschreibe und das dauert 20 Minuten. Dann kriege ich also ein Drittel von 31 Euro. Ist der normale Stundensatz, also 20 Minuten wären ungefähr 10 Euro. Wird der Betreute mit belastet. Wenn ich als Rechtsanwalt das mache, ist das ein juristischer Vorgang. Das wird dann nach der Gebührenordnung abgerechnet, dann kann das schnell das 10, 20, 30, 40, 50-fache kosten. So ist das auch mit dem Hausverkauf, wenn ich als Betreuer ein Haus verkaufe oder eine Eigentumswohnung, dann mache ich das nach Zeit als Sozialarbeiter oder in ähnlichen Berufsbildern. Als Rechtsanwalt mache ich es als juristische Tätigkeit nach der Gebührenordnung, dann spielt der Streitwert eine Rolle, dann kommen gleich astronomische Summen und dann ist es nicht selten, dass sie bei 10, 20, 30, 40.000 Mark jährlichen Betreuungskosten landen, währenddessen sie beim Sozialarbeiter bei 2.000 bis 3.000 Mark im Jahr landen. Das ist natürlich schon ein gravierender Unterschied.
Angehörige wissen oft nicht, dass sie sich vom Gericht zum sogenannten Kontrollbetreuer bestellen lassen können. Nur dann können sie von den Berufsbetreuern Rechenschaft verlangen. Gutgläubigkeit muss häufig herber Ernüchterung weichen. Spätestens dann, wenn Töchter, Söhne, Ehepartner einsehen müssen, dass ihnen mit der Einrichtung einer Betreuung jede Einflussmöglichkeit abhanden gekommen ist, von der Entmündigung des Betroffenen ganz zu schweigen. Auf dem Papier hätten Angehörige sehr wohl Rechte, sagt Marita Halfen. Zum Beispiel könnten sie sich beim Vormundschaftsgericht über Betreuer beschweren bzw. solche, mit denen sie nicht zufrieden sind, austauschen lassen.
Aber so einfach ist das alles nicht. Da geht also dann mal wieder jemand zu der Betroffenen, im Verfahren spricht man immer von Betroffenen, und fragt, sind Sie eigentlich mit dem Herrn XY zufrieden? Der ist doch immer nett zu Ihnen. Ja, und dann wird nachher festgehalten, die Betroffene ist mit ihrem Betreuer zufrieden und will keinen Wechsel. Dann geht das ganze Spiel wieder los.
Aufklärung tut Not. Fachleute und Politiker raten dringend zur Selbstabsicherung durch eine sogenannte Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung. Fred Erkens erklärt den Unterschied der beiden vorsorglichen Instrumentarien.
Die Vorsorgevollmacht ist an die Geschäftsfähigkeit gebunden. Das heißt, es fehlt die Kontrollinstanz im Vergleich zur Betreuung. Das heißt, ich habe niemanden, der den Bevollmächtigten kontrolliert. Das heißt, ich muss denjenigen selber kontrollieren. Wenn ich es nicht mehr kann, bin ich im Prinzip ausgeliefert und kann mich nur darauf verlassen, dass derjenige, den ich bevollmächtigt habe, anständig arbeitet. Das ist eine Vertrauensperson. Das Problem ist, wenn die Vertrauensperson in meinem Alter ist, was sehr häufig ist, Freunde, Brüder, Schwestern oder Ehepartner, mit mir dann 85 wird, an die 90 geht, es nicht mehr kann, dann eine weitere Vollmacht ausstellt, dann kommen schon Leute ins Spiel, die von mir vielleicht gar nicht gewünscht waren.
Entscheidender Vorteil der Vorsorgevollmacht, sie kann jederzeit formlos widerrufen werden. Nachteil der Vorsorgevollmacht, wie gesagt, der Bevollmächtigte muss vom Aussteller der Vollmacht selbst kontrolliert werden. Vorteil der Betreuungsverfügung, die Kontrolle obliegt dem Vormundschaftsgericht. Die Nachteile sind beachtlich. Fred Erkens.
Läuft die Betreuung, komme ich nur über ein ältliches Attest und über eine richterliche Anhörung da wieder raus, weil der Betreuer die mich vertretende Rechtsperson ist. Der unterschreibt für mich den Heimvertrag. Dem obliegt es quasi, meinen Wünschen zufolge mein Leben zu organisieren. Das heißt, ich bin letztendlich ausgeliefert. Mein Mitspracherecht ist einfach geringer.
Der Bonner Sozialwissenschaftler Erkens rät dringend zur persönlichen Vorsorge. Man könnte sich sehr viel Ärger und Sorgen ersparen, wenn man sich gründlich und vor allem rechtzeitig informierte. Informationsbroschüren zum Thema Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung gibt es bereits wie Sand am Meer. Die Angebote sind äußerst vielfältig und nicht selten ist auch hier äußerste Vorsicht geboten. Das Informationsmaterial des Bayerischen Justizministeriums etwa wird von Fachleuten einstimmig empfohlen. Das nunmehr 10 Jahre alte Gesetz an sich sei gut. So gut, dass sogar die Japaner Teile davon in ihr Betreuungsrecht übernommen hätten, sagen Experten. Auch Axel Bauer, Vormundschaftsrichter am Amtsgericht in Frankfurt, ist nach wie vor von der Qualität des Gesetzeswerkes von 1992 überzeugt. Er kritisiert allerdings, dass der Gesetzgeber mit dem guten Gesetz nicht gleichzeitig bessere Rahmenbedingungen zu dessen Umsetzung geschaffen hat.
Politisch hat wohl auch ein wenig der Wille gefehlt, hier wirklich zum Wohle derer, die es ja mittlerweile, wir haben ja über 1 Million Betreuungen jetzt, wir sehen, dass das also kein Einzelfall ist, sondern ein massenhaftes Geschehen, was ja auch nicht verwundert angesichts der Altersstruktur der Bevölkerung. Und von daher würde man sich politisch gewünscht haben, dass mit etwas mehr Energie und Tatkraft die Umsetzung des Gesetzes erfolgt wäre.
Und weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen und das Betreuungsrecht Ländersache ist, wird es von Gericht zu Gericht unterschiedlich gehandhabt. Und weil der Vormundschaftsrichter den Betreuer, die Betreuerin bestellt und ihm auch die Kontrolle über deren Tätigkeit obliegt, ist die Betreuungspraxis von Ort zu Ort verschieden. Axel Bauer.
Was mir auch große Sorgen bereitet, dass wir nämlich einen Flickenteppich in Deutschland haben, der so aussieht, dass wir regional sehr unterschiedlich vorgehen. Trotz der festen Rechtsregeln ist man manchmal überrascht, wie manche Gerichte vorgehen. Da wird oft genug der kurze Prozess gemacht, trotz der im Gesetz vorgesehenen Regelung. Es hat aber damit zu tun, dass der Gesetzgeber 1999 zu erkennen gegeben hat, das ist uns alles zu teuer, macht schneller hin, macht kurzen Prozess und das ist natürlich eine ungute Sache. Denn die Reform von 1992 ist ja gerade zustande gekommen, weil man früher zu schnell kurzen Prozess gemacht hat.
Die Rechte der Alten und Kranken bleiben auch heute dabei gerne auf der Strecke. Oft sind den Angehörigen, wenn sich überhaupt jemand kümmert, die Hände gebunden. Und so landet gar mancher ältere Mensch, mir nichts, dir nichts, im Pflegeheim, obwohl weder er noch seine Kinder das wollten. Professor Rolf Hirsch, Chefarzt für Gerontopsychiatrie an den Rheinischen Landeskliniken in Bonn, kritisiert recht sarkastisch die gängige Praxis. Für den einzelnen Betreuten sei völlig unerheblich, ob er durch seinen Vormund wie früher oder heute durch seinen Betreuer entrechtet werde. Keine der beteiligten Berufsgruppen scherten sich wirklich um das Wohl und den Willen der Kranken und Alten.
Das geht beim Gericht an, von den Kliniken über die Pflegestationen. Wenn zum Beispiel eine Heimübersiedlung notwendig ist, wird der Betreuer gefragt. Der Betroffene eigentlich überhaupt nicht. Im Gegenteil, manche Betreuung wird eingerichtet, damit einer, der nicht einsichtig ist, auf jeden Fall ins Heim abgeschoben werden kann.
Gerade diese Entmündigungspraxis sollte ja durch das Betreuungsgesetz von 1992 und die Beauftragung rechtlicher Betreuung aus der Welt geschafft werden. Aber im Gegensatz zu den euphorischen Einschätzungen nach Inkrafttreten habe das Betreuungsgesetz tatsächlich nur wenige Änderungen gebracht, merkt Rolf Köpikus an. So zum Beispiel müsse heute etwa ein Richter jede Sterilisation, jede Fixierung, das Festbinden des Patienten im Bett, vor allem in Altersheimen und Psychiatrien, vorher genehmigen. was bei weitem nicht immer geschehe. Die Voraussetzungen für die Einrichtung einer Betreuung dagegen seien völlig gleich geblieben und deshalb könnten auch heute Betreuungen ohne größere Hürden eingerichtet werden.
Nämlich der Betreute muss unfähig sein, seine Angelegenheiten erledigen zu können. Genau das war der Wortlaut früher bei Pflegschaften und Vormundschaften auch. Wesentlich geändert worden ist, dass der Betreuer, der übrigens nur ein Vertreter des Betroffenen ist, dass der Betreuer abrechnen kann. Es sind Abrechnungsmöglichkeiten eröffnet worden und daraus ergeben sich die heutigen Probleme.
So hat das Land Nordrhein-Westfalen beispielsweise 1994 26 Millionen Mark ausgegeben für Vergütungen an Betreuer und an Gutachter. Im Jahr 2000 waren es bereits 188 Millionen Mark. Das ist eine Steigerung um 600% in nur 6 Jahren.
Der Gesetzgeber hat, wie gesagt, Abrechnungsmöglichkeiten eröffnet und diese Abrechnungsmöglichkeiten werden natürlich brutal ergriffen. Das ergibt sich auch daraus, dass 1994 das Land NRW je Betreuten etwa 156 Mark gezahlt hat, inzwischen aber 700 Mark. Das ist eine Steigerung um 255% je betreuten Fall. Und das hängt einfach damit zusammen, dass die Betreuer mehr abrechnen. Nicht? Die Betreuer haben gesehen, dass sie mit ihren Abrechnungen gut durchkommen und dann wird Jahr für Jahr ein bisschen draufgelegt und auch das geht durch und dann wird natürlich für die folgenden Jahre noch mehr abgerechnet.
Einmal im Jahr muss jeder Betreuer über seinen Arbeitsaufwand dem Rechtspfleger des Vormundschaftsgerichts eine Rechnung vorlegen. Für die enorme Kostensteigerung macht Köpikus den Gesetzgeber verantwortlich, der vom Berufsbetreuer ausdrücklich verlange, neben der rechtlichen Vertretung auch noch persönliche Zuwendung zu leisten.
Es reicht aus, wenn er nachfragt, wie geht es Ihnen, haben Sie Probleme? Und wenn er das weitere 4 Stunden macht, dann hat er weitere 240 D-Mark verdient. Und das ist rechtens, das muss er sogar machen, der Gesetzgeber verlangt das von ihm. Und das ist eben einer der Gründe, weshalb die Kosten im Betreuungsrecht auch so explodiert sind.
Weil aber der rechtliche Betreuer auch darüber entscheiden muss, ob bei seinem Klienten freiheitsentziehende Maßnahmen angewandt werden dürfen oder nicht, weil er auch entscheidet, ob der Betreute mit Hilfe von ambulanten Diensten so lange wie möglich in den eigenen 4 Wänden leben kann oder im Heim untergebracht werden muss, muss er Gespräche führen, wenn er Meinung und Interessen des Betroffenen berücksichtigen will. Und genau diese Gespräche sollen im Zuge der staatlichen Kostendämpfungsbestrebungen so sparsam wie möglich geführt werden. Wenn ein Berufsbetreuer zu viel persönliches Engagement an den Tag lege, die von ihm gesetzlich verlangte persönliche Zuwendung dem Betroffenen angedeihen lasse, zahle er drauf, weil die Finanzkasse diese zusätzliche Zeit nicht mehr honoriere. Das sei die andere Seite der Medaille, sagt Richter Axel Bauer, der den Berufsstand der Betreuer nicht generell in Misskredit gezogen haben möchte.
Die Betreuer stehen auch mit dem Rücken zur Wand. Sie sollen die Angelegenheiten zur Zufriedenheit des Klienten erledigen und gleichzeitig den persönlichen Kontakt auf das Minimum oder auf das unbedingt Erforderliche zurückschrauben. Und das führt unweigerlich natürlich auch zu Vorwürfen. Sie sollten mal in die Akten schauen, was sich da so abspielt. Die Angehörigen, die keine Betreuungsarbeit leisten, werfen insbesondere den Betreuern dann vor, dass sie zu wenig Kontakt halten.
Es geht um die Frage, ob persönliche Zuwendung für Alte, Kranke und Schwache noch finanzierbar ist. Um etwa die Hälfte aller altersverwirrten Menschen kümmern sich ehrenamtliche Betreuer aus dem Familienkreis. Und doch kritisiert Vormundschaftsrichter Bauer die schwindende Bereitschaft der Angehörigen, sich um ihre alten Eltern zu kümmern. Er verteidigt den Berufsstand der Betreuer, die nicht leisten könnten, was Söhne und Töchter heute oft nicht mehr zu leisten bereit sind. Ob anverwandter ehrenamtlicher Betreuer oder vom Gericht bestellter rechtlicher Vertreter, weder die einen noch die anderen gehen auf die Barrikaden, wenn es um menschenverachtende Zustände in Heimen und auf Pflegestationen geht. Der Münchner Anwalt Alexander Frey ist Sprecher eines Arbeitskreises gegen Menschenrechtsverletzungen. Mit seinen Betreuerkollegen geht er scharf ins Gericht. Am meisten empört er sich darüber, dass Berufsbetreuer ihre Pflichten auch dann noch vernachlässigen, wenn Menschenrechte massiv verletzt werden.
Seit 5 Jahren werden ja Berichte gemacht in den Medien über Missstände in Heimen. Misshandlungen von alten Menschen, dass sie unberechtigterweise gefesselt werden, dass sie nicht genug zu essen und trinken bekommen, dass sie nicht gewaschen werden, dass sie offene Wunden bekommen. Schlimmste Dinge, und man muss sich natürlich fragen, nachdem ja fast die Hälfte aller unter Betreuung steht, wo bleiben denn die Betreuer, die ja diese Missstände kennen und die ja sofort die Heimaufsicht einschalten müssen, die Öffentlichkeit einschalten müssten. Da halten sie alle, muss man mal wirklich so salopp sagen, einfach den Mund. Und das ist doch ein Riesenskandal. Daran sieht man natürlich, dass also viele Betreuer, es gibt auch Ausnahmen, die also da toll sind und auch kämpfen für ihre Leute, aber die meisten das Betreuungsrecht nicht richtig verstanden haben.
Seit vielen Jahren kämpft der Bonner Gerontopsychiater Rolf Hirsch für die Rechte seiner Patienten. Zum Schutz für altersverwirrte Menschen hat er mit Fred Erkens die schon genannte Initiative Handeln statt Misshandeln und ein Nottelefon eingerichtet. Die Telefone liefen heiß, berichten die ehrenamtlichen Mitglieder von HSM. Immer mehr Menschen wollten aus ihren Betreuungen wieder heraus, was sich allerdings in der Praxis als äußerst schwierig herausstelle, vor allem wenn der Betroffene vermögend sei. Wer Geld hat, muss für die Betreuungskosten selbst aufkommen. Und je mehr einer habe, desto mehr müsse er blechen, resümiert Chefarzt Hirsch seine Erfahrungen.
Was mir auffällt, ist, dass gerade Anwälte diejenigen betreuen, die sehr viel Geld haben. Bei großem Vermögen sind üblicherweise Anwälte eingeschaltet. Und wenn es Sozialhilfeempfänger sind oder diejenigen, die eben wenig Geld haben, dann nimmt man sogenannte normale Betreuer, meistens auch Sozialarbeiter, weil man sagt, die sind ja von ihrer Profession her dazu verpflichtet. Merkwürdig ist schon, dass in dem Augenblick, wo kein Geld mehr der Betreute hat, wenn manchmal das zumindest so ist, dass der Anwalt es auch runtergewirtschaftet hat, dass er dann die Betreuung abgibt und dann können die anderen das übernehmen. Das macht es merkwürdig. Ich verstehe grundsätzlich nicht, warum ein Betreuer überhaupt Jurist, also Anwalt sein soll. Ich würde sagen, das schließt sich völlig aus, denn es geht hier um eine Unterstützung des Betroffenen. Und wenn hier juristische Fragen auftreten, dann kann der Betreuer sich einen Juristen nehmen. Hier ist es praktisch eine Selbstbedienungskasse der Anwälte.
Mit der Novellierung des Gesetzes im Jahr 1999 wurde die sogenannte gesetzliche Rückgriffsmöglichkeit geschaffen. Das heißt, der Staat holt sich die Aufwendungen für Betreuung von den betroffenen Bürgern und deren unterhaltspflichtigen Angehörigen zurück. Die Angehörigen haften also für die Kosten der Betreuung. In Deutschland werden im Jahr 13 Mal häufiger Betreuungen eingerichtet als in Dänemark. Jeder 86. Einwohner steht hierzulande inzwischen unter Betreuung. Dreimal so viel wie in Österreich bei vergleichbarem Rechtssystem. Das Schlagwort von der sogenannten Betreuungsindustrie macht bereits die Runde. Rolf Köppikus erklärt, was damit gemeint ist.
Unter Betreuungsindustrie fasst man zusammen, dass eben Betreuungen unnötig eingerichtet werden. Das ist so eine unheilige Allianz zwischen den Sachverständigen, die auch durchweg und immer wieder unnötig Betreuungen anregen und damit auf der Linie auch von den Verfahrenspflegern liegen, denn nach 5 Jahren muss ja erneut ein Gutachten eingeholt werden, erneut der Verfahrenspfleger bestellt werden, der die Notwendigkeit der Betreuung also zu beurteilen hat. Macht man das weniger, gibt es weniger Gutachten, weniger Aufträge für Verfahrenspfleger.
Zu viel Bürokratie, zu wenig Kontrolle,